Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, der uns mit 100 Karten in die Ukraine bringt. Außerdem in die Unterwelt mit dem neuen Roman von Philipp Böhm. Und zu Beginn zu einem Strandkorb. Der steht an der Ostsee am Timmendorfer Strand, verspricht also eigentlich Behaglichkeit. Da wir es hier aber mit dem neuen Roman von Heinz Strunk zu tun haben, ist anzunehmen, dass wir auch ein paar der typischen Themen treffen, mit denen Strunk sich gerne beschäftigt. Zum Beispiel in seinem Erfolgsroman Der goldene Handschuh mit Ausschweifung, Alkohol und Gewalt. Wie das zusammengeht mit dem beschaulichen Titel des Romans Ein Sommer in Niendorf, das erklärt uns jetzt Wiebke Poromka.
Das Meer, so unergründlich und mitunter so aufgewühlt wie die Sehnsucht, ist der Inspirationsgenerator schlechthin, nicht nur der Literatur. Heinz Strunk lässt den Protagonisten seines jüngsten Romans Ein Sommer in Niendorf allerdings statt an den Pazifik oder immerhin ans Mittelmeer ins titelgebende Ostseeörtchen am Timmendorfer Strand reisen. Und schon angesichts der Ortswahl mag man ahnen, das wird vermutlich kein gutes Ende nehmen. Zumal einer wie Dr. Roth in der sengenden Junihitze aus Hamburg gekommen, in Maßanzug und mit Remover-Koffer, alles andere als kompatibel scheint mit Fischbrötchenbuden und kleinbürgerlicher Strandkorbgemütlichkeit. Aber genau das hat er gewollt.
Als Kind ist er mal an der Lübecker Bucht gewesen, aber daran hat er keine Erinnerung mehr. Ganz bewusst hat er sich für dieses nicht sonderlich exklusive Seebad entschieden. Hier wird ihn nun wirklich niemand kennen.
Und noch etwas will Roth, die dreimonatige Auszeit zwischen zwei Jobs nutzen, um ein Buch über seine Familie zu schreiben. Was genau die Motivation für das Schreibprojekt ist, bleibt offen. Womöglich der Wunsch, überhaupt eine Geschichte zu haben, sich eine zu erschreiben. Heinz Strunk jedenfalls gibt Roth allenfalls ein paar grobe Koordinaten mit auf den Weg. 51 Jahre, Wirtschaftsjurist, eine in seinen Augen missratene erwachsene Tochter, eine geschiedene Ehe samt zum strengen Christentum konvertierter Ex-Frau. Der Vorname der Figur ist Marginalie, ebenso wie die Beschreibung ihres Äußeren. Bemerkenswert ist Letzteres deshalb, weil Roth selbst in einer Tour und bis in die kleinste oder eher größte Pore das im Regelfall abstoßende Äußere seiner Niendorfer Mitmenschen registriert und Strunk dieses physiologische Panoptikum in der für ihn typischen gnadenlosen Akribie zu Papier bringt. Über den Verwalter von Roths Apartment heißt es etwa:
Breda, Typ krummer Lulatsch mit Plauze, strohiges Haar, pergamenthäutig, dünne Ärmchen und Beinchen, hat das Äußere eines chronischen Alkoholikers. Unter seinem engen T-Shirt zeichnen sich ein halbes Dutzend Speckrollen und zwei auf den Saufspitzbauch herabhängende Titten ab.
Andererseits ist eine gewisse Beschränktheit der Selbstwahrnehmung einer Figur wie Roth durchaus angemessen. Vermutlich ist da eben nicht viel zu holen. Roth scheint auch jenseits seines Berufs vor allem aufs Numerische fokussiert, was ihm auch da den Blick verstellt, wo es um Literatur und Literaturgeschichte geht, in die er sich mit seinem Buchprojekt mehr oder minder explizit hineinschreiben will.
Der große Thomas Mann, hat er recherchiert, brachte es lediglich auf 4 Stunden, jeweils 9 bis 13 Uhr. Die Nachmittage blieben privater Korrespondenz vorbehalten. Der Trottel. Lebenszeitvergeudung, Verschwendung von Ressourcen. Allein der Briefwechsel von Thomas Mann und Hermann Hesse umfasst 500 Schreiben.
Sich selbst wähnt Roth oben auf, weil er sein Schreiben durch Berechnung im Griff zu haben meint.
In 3 Monaten soll eine erste Fassung stehen. Hat er mal so ausgerechnet. 1 Stunde gleich 1/2 Seite mal 5, Tagespensum, mal 90 Tage gleich 225 Seiten.
Wenig überraschend, dass die Früchte seines Schreibens mehr als mäßig ausfallen. Falsches Konzept, falscher Ort, obgleich, wie Roth verschiedentlich bemerkt, dass Lübeck des großen Thomas Mann nur wenige Kilometer entfernt liegt und im Jahr 1952 sogar die Gruppe 47 in Niendorf getagt hat? Oder doch einfach nur die falschen Leute, auf die Roth hier trifft? Oder genauer, jener eine, Breda eben, der nicht nur als Apartmentverwalter, sondern auch noch als Strandkorbvermieter und Besitzer eines Wein- und Likörladens fungiert. Was auch immer dieser runtergerockte Typ an dem Hamburger Dandy finden mag. Mit stoischer Beharrlichkeit spinnt er Roth in ein Netz aus angeblich zufälligen Begegnungen, SMS-Kontakten oder direktem Klingeln an der Wohnungstür ein, bis dieser das anfängliche Sträuben aufgibt und in das klebrig deprimierende Dauergesaufe von Rum-Cola oder Weinbrand einsteigt. Es braucht nicht einmal die veranschlagten 3 Monate, damit Roth einen Komplettabsturz hinlegt. Besoffenes Hinknallen auf der nächtlichen Strandpromenade und Demütigungen durch den Freund der jungen Kellnerin, in der er seine große Liebe wähnt, eingeschlossen. Heinz Strunks Roman ist aber nicht einfach nur eine Studie der sich steigernden Erbärmlichkeit. Vielmehr erzählt ein Sommer in Niendorf auf geradezu, ja, berührende Weise über Einsamkeit und das womöglich eher typisch männliche Unvermögen, ihr zu entrinnen. Wenn sich etwa Roths notorische Abschätzigkeit anderen gegenüber unmittelbar in Rührseligkeit verwandelt und in diesem Zuge als fadenscheiniger Abwehrmechanismus enttarnt, als ihm durch das Rentnerpaar aus der Nachbarwohnung ein wenig zugewandte Hilfsbereitschaft entgegengebracht wird. Was ein Sommer in Niendorf zugleich abgrundtief traurig und hochnotpeinlich komisch macht, sind neben dem taumelnden Roth vor allem die Lehrformeln des Geschwätzes der Niendorfer Trinkgemeinschaft, die Heinz Strunk wieder einmal aufs Genaueste dem Alltag abgelauscht hat und zeigt, was sie sind. Indem sie sich selbst und anderen Souveränität vorgaukeln, werden sie zu notdürftigen Überlebensstrategien. Und so wohnt alledem, wie eine Kneipenbekanntschaft es formuliert, auch ein gewisser Trost inne.
Mehr als kaputt gehen kann man nicht.
Womöglich ist genau dies von Beginn an die Kehrseite von Roths Ambition, seinem Leben durch das Schreiben eine gewisse Bedeutung zu verleihen. Die heimliche, bewusste oder unbewusste Erlösungshoffnung durch den Absturz in eine Tristesse, die sich nicht hinter Maßanzügen versteckt.
So das Urteil von Wiebke Poromka. Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf, ist erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 240 Seiten, 22 Euro. Der Katapult Verlag ist eigentlich aus dem gleichnamigen Magazin hervorgegangen. Es wurde 2015 in Greifswald gegründet und hat von Anfang an mit gut übersichtlichen Infografiken gepunktet. Irgendwann wurde daraus die Idee, Kartenbücher zu machen, also Bücher, die ein bestimmtes Thema anhand von Grafiken erklären. Meistens sind es 100 Karten. So auch im neuesten Band, der sich blau-gelb präsentiert. Man sieht darauf einen Traktor, der mit wehender Fahne einen Panzer abschleppt. Laura Heinisch hat diesen Band redaktionell betreut und sie habe ich vor der Sendung gefragt, warum uns denn gerade dieses Foto aus dem Ukraine-Krieg, das in den sozialen Medien ja weit geteilt wurde, so viel Hoffnung gegeben hat.
Also gerade zu Beginn des Krieges hat man viele Heldengeschichten gelesen und gesehen auf den sozialen Medien, darunter eben auch dieses Bild von ukrainischen Bauern, die russische Panzer klauen und mit Traktoren abschleppen. Das war ein Bild der Hoffnung, weil man sich sozusagen gegen die ganz große Übermacht erwehren konnte und das mit sehr einfachen landwirtschaftlichen Mitteln.
100 Karten über die Ukraine und den Krieg, so heißt dieses Buch. Das Wort Spezialoperation kommt im Titel auch vor, ist aber durchgestrichen. Was, Frau Heinisch, unterscheidet diesen Band denn von den anderen Kartenbüchern? Sehr bekannt ist ja zum Beispiel der Bestseller 365 Karten, die ihre Sicht auf die Welt verändern.
Ja, also wir wollten dieses Mal ein Buch über ein Land machen, in dem gerade Krieg herrscht, um besser zu verstehen, was dort gerade passiert. Also wir haben zum allerersten Mal ganz akute und auch sehr krisenhafte Themen in einem Buch verarbeitet. Gleichzeitig war uns aber auch wichtig zu zeigen, dass dieses Land eben nicht nur gleich Krieg bedeutet und haben deshalb ganz viele unterschiedliche Themen zur Ukraine, zu ihrer Geschichte und auch zu ihrer Kultur aufbereitet. Also ich würde sagen, unsere Bücher sind immer sehr bunt, aber dieses ist thematisch wahrscheinlich das bunteste.
Wenn Sie wir sagen, dann steckt dahinter ein ganzes Team. Wer hat denn an diesem Buch mitgearbeitet?
Genau, das war hauptsächlich unsere Verlagsredaktion. Und dieses Mal auch ganz besonders wurden wir unterstützt von unseren 4 ukrainischen Kolleginnen. Also wir haben seit Beginn des Krieges eine eigene ukrainische Redaktion aufgebaut. Und davon wohnen jetzt mittlerweile 4 Personen bei uns in Greifswald. Und diese 4 Kolleginnen haben auch an diesem Buch mitgewirkt.
Und wie verläuft denn die Mitarbeit mit den verbleibenden Mitarbeitern, die noch in der Ukraine sind? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Genau, also wir haben grundsätzlich das ganze Team, das sind 20 Leute, eingeladen, zu uns zu kommen, nach Deutschland. Leider war es nicht für alle möglich, aus infrastrukturellen Gründen oder auch, weil man schlichtweg die Familie nicht zurücklassen wollte. Also ist jetzt der Großteil nach wie vor in der Ukraine und berichtet da vor Ort. Und wir sind eben ganz stark vernetzt über E-Mail, soziale Medien. Wir kommunizieren ganz stark über den Kanal Telegram und machen dann gemeinsam mit unseren ukrainischen Kolleginnen Live-Berichterstattung.
Für den vorliegenden Band war es, wenn ich das richtig verstehe, Ihnen besonders wichtig, russische Kriegspropaganda zu enttarnen. Und dabei spielt zum Beispiel ein Tweet der russischen und der deutschen Botschaft in Pretoria eine Rolle. Wenn Sie uns das nochmal erzählen, was war denn da passiert?
Also bei diesem Tweet ging es darum, dass die russische Botschaft in Südafrika getwittert hatte, dass es hier bei diesem Angriffskrieg, bei dieser Spezialoperation, wie es im Russischen betitelt wurde, darum geht, die Ukraine zu entnazifizieren. Und die deutsche Botschaft, ebenfalls mit Ansitz in Pretoria, konterte hier schnell darauf: Wir als Deutsche wissen, wenn wir es mit Nationalsozialismus zu tun haben, leider aufgrund unserer Geschichte, und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall.
Da war ja durchaus auch ein Stück Humor dabei. Und wenn man sich dieses Buch jetzt anschaut, es sind Ihnen Fun Facts auch bei den vorhergehenden Büchern immer sehr wichtig gewesen und auch jetzt sind Sie dabei geblieben.
Genau, also das ist so ein bisschen die Katapult-Handschrift, die wir so entwickelt haben, weil wir immer versuchen, Dinge sichtbar zu machen, die wir sonst kaum fassen können gedanklich. Also zum einen zeigen wir dann Zahlen zum Beispiel zum Bruttoinlandsprodukt. Aber genauso gucken wir uns dann an, dass zum Beispiel nur wenige Länder einen schlechteren Punktedurchschnitt beim Song Contest haben als die Ukraine oder dass die tiefste Metrostation in Kiew liegt. Und diese Fun Facts, wie wir sie bezeichnen, sind so kleine zusätzliche Fakten, die im ersten Moment vielleicht einfach nur Spaß machen, aber im zweiten Moment auch immer sehr viel Information trotzdem transportieren.
Über den Bürgerkrieg in der Ukraine erfährt man wenig. Haben Sie vielleicht doch auch ein paar heikle Themen umschifft? Ist das ein Konsensbuch Ihrer Redaktion?
Es ist natürlich schwierig, diese aktuellen Geschehnisse hier zu fassen und vor allen Dingen gut zu belegen. Das heißt, wir haben versucht, ganz viele Themen hier anzugreifen, aber wenn wir dann im Prozess merken, okay, das können wir so nicht belegen, also hier fehlen uns Beweise dafür, dann fallen diese Geschichten auch wieder raus. Also das ist ja das, was man am Ende dann nicht sieht, wie viele Karten wir eigentlich gemacht haben, die es dann nicht ins Buch geschafft haben.
Erklärt Laura Heinisch. Das von ihr betreute Kartenbuch ist dem Katapult Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Hier nochmal der ganze Titel: 100 Karten über die Ukraine und die Spezialoperation, den Krieg. Die Spezialoperation ist im Schriftbild durchgestrichen. Immer mittwochs gibt es ab 20.30 Uhr die Deutschlandfunk-Lesezeit. Heute begrüßen wir den Berliner Schriftsteller Philipp Böhm mit seinem Erzählungsband Supermilch. Böhm, 1988 in Ludwigshafen geboren, hat vor 3 Jahren mit dem Debütroman Schellenmann viel Aufmerksamkeit bekommen. Er gilt seitdem als einer der interessantesten Nachwuchsschriftsteller unseres Landes. In seinem Erzählungsband Supermilch begegnen wir einer wirklichkeitsnahen und doch tatsächlich ziemlich tristen Arbeitswelt. Besonders deutlich wird das in der Erzählung »Die Berge unter der Stadt«. Und was genau uns heute Abend erwartet, das weiß Jan Drees.
In die stinkend morastige Kanalisation ist der moderne Achill hinabgestiegen, um einen Berg aus Zivilisationsdreck zu begutachten.
Es war das Öl, das literweise in die Abflüsse gegossen wurde. Altes Öl, ehemaliges Frittierfett, ranzige Ströme, die nicht versiegen wollten. Irgendwo in den Schächten unter der Stadt trafen diese Ströme auf feuchtes Toilettenpapier und hinabgespülte Damenbinden, Material, das nicht zerfiel, und fanden dort die Oberfläche, an der sie gerinnen konnten. Berge wuchsen langsam.
Philipp Böhms Geschichte »Die Berge unter der Stadt« stellt mit Achill einen Kanalreiniger vor, der zum Internetstar wird. Es kursiert ein Screenshot, herausgenommen aus einer Filmdokumentation, die ihn, den Kanalreiniger, vor längerer Zeit porträtierte. Bevor er in besagter Dokumentation den Hochdruckreiniger anwirft, dreht sich Achill noch einmal um, weist den Kameramann an, zurückzutreten, mit den Worten »Weg vom Gebirge«.
Vielleicht waren es seine weit aufgerissenen Augen gewesen, seine glänzende Stirn oder der massive Fettberg im Hintergrund. Achills Bild hatte eine Reise begonnen, die 107 Kilobyte wurden vervielfältigt und verbreitet und er selbst wuchs zu einer Berühmtheit, warnte vor Sexbots und Clickbait-Seiten, vor ermüdenden Blockchain-Diskussionen und nachbearbeiteten Porträts, ohne dass er davon etwas erfuhr. Achill wurde zu einer namenlosen Berühmtheit, hatte einen eigenen Eintrag bei knowyourmeme.com und fuhr doch jeden Tag in den Vorort hinaus, wo keine Bäume an den Straßen wuchsen.
Die Botschaft dieser sich immer weiter in den Kanälen der Realität und des Internets verästelnden Geschichte ist offensichtlich. Hier wird mal wieder jemand zur Internetberühmtheit mit dem Müll, den er herzeigt. Fortan ist Achill der Held mit dem Namen des größten Helden aller Zeiten, Zentralgestalt der Ilias, nicht nur zuständig für die Reinigung des Abwasserkanals, sondern auch für die Bespielung, man könnte sagen, Verunreinigung der vielen anderen Kanäle des World Wide Web. Sein Chef befiehlt ihm, die Anfragen der Podcaster und YouTuberInnen zu beantworten. Er soll sich begeistert über seinen Job auslassen. Für die Figuren in Philipp Böhms Erzählungsband Supermilch gilt dieser Satz auf beklagenswerte Weise. Gerahmt ist das Ensemble von zwei Geschichten, die augenscheinlich miteinander korrespondieren. In der ersten Erzählung German Content Superstar verliert ein Werbetexter den Verstand. In der letzten Erzählung bei Pac-Man gewinnen, sitzt ein verzweifelter Mensch, den man unweigerlich als eben jenen Werbetexter identifiziert, in einer Psychiatrie. Er ist an den gegenwärtigen Verhältnissen erkrankt, vor allem an seinem Arbeitsverhältnis. Im Lesezeitgespräch sagt Philipp Böhm:
Ich finde es spannend, dass zu einem Zeitpunkt jetzt, wo die wenigsten Menschen, die ich kenne zum Beispiel, auf wirklich sichere Zukunften blicken können, was ihr Arbeitsverhältnis angeht, dass genau in dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung von denselben Menschen sowas wie so eine absolute Identifikation gefordert wird. Also es reicht nicht, einfach nur seinen Job zu machen, sondern man muss seine Leidenschaft einbringen. Seine Kreativität, was dann so ein Wort ist, was so abgenutzt ist durch diesen Arbeitsweltjargon, dass ich es selbst eigentlich gar nicht mehr benutzen möchte. Es geht eigentlich darum, sozusagen eins zu werden mit dem Job, die ganze Grenze zwischen Arbeit und Freizeit einzureißen. Und diese Bilder, die sind unglaublich wirkmächtig, aber diese Bilder müssen immer wieder aufs Neue beschworen werden. Sie müssen immer wieder aufs Neue hergestellt werden, produziert werden, gelebt werden. Von Menschen, die kreuzunglücklich werden in ihren Arbeitsverhältnissen und von denen trotzdem verlangt wird, immer wieder zu behaupten, es sei ihr Traum, ihre Leidenschaft.
Wie der vermeintliche Traum zum Albtraum werden kann, zeigen die Supermilchgeschichten des Wahlberliners Philipp Böhm, der Menschen vorstellt, die sich kaum mehr spüren, die aufgefordert werden, sogar den Tod als etwas Schönes anzusehen, die aufeinander gehetzt werden in einer Art und Weise, wie sie die Horrorfilmreihe The Purge oder die Netflix-Serie Squid Game bereits zeigten. Am Ende wird Achill, der Kanalreiniger, inmitten des Morastes finden, was nicht nur er, sondern nahezu alle Menschen begehren. Körperliche Nähe, Geborgenheit, Liebe, während der leise Piepton seines Multivarngeräts das Sinken des Sauerstoffgehalts im Schacht anzeigt. Kein Achill ohne Achillesferse. Die Sehnsucht nach Nähe hat den einsamen Fettjäger in den Rhizomen der Netzgesellschaft verwundbar gemacht.
Jan Drees über den Erzählungsband Supermilch von Philipp Böhm. Verbrecher Verlag Berlin, 180 Seiten, 22 Euro. Und mehr dazu heute in unserer Lesezeit ab 20.30 Uhr. Mit viel Elan hat sich letzten Freitag der PEN Berlin gegründet. Jetzt meldet sich ein sehr nachdenklicher Bernhard Schlink in der FAZ zu Wort. Er macht auf praktische Schwierigkeiten wie doppelt vergebene Preise oder nur einmal zu vergebende Fördergelder aufmerksam. Auch darauf, dass ein Schriftstellerverband eben keine Partei sei. So schnell wir uns gespalten haben, müssen wir wieder zusammenfinden, schreibt der Autor. Und mit diesem Appell endet der Büchermarkt. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell. Dazu begrüßt Lennart Pyritz. An dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit, Tanja Lieske.